Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und in dieser zweiten Folge zur STA-Klausur, zur S1-Klausur in NRW, werden wir uns jetzt mit dem B-Gutachten, dem sogenannten prozessualen Gutachten, beschäftigen, wo wir uns ja mit den prozessrechtlichen Besonderheiten beschäftigen, wie wir jetzt unser Ergebnis aus dem materiellrechtlichen Gutachten zum hinreichenden Tatverdacht in eine praktische Lösung gießen, wie wir das in prozessuale Bahnen jetzt lenken, die prozessualen Planken, die wir jetzt aufbauen. Wie gehabt, kann ich das natürlich überhaupt nicht alleine machen, sondern ich habe hier eine Expertin im Boot und diese Expertin heißt Lisa Walter. Hallo Lisa.
Hallo.
Lisa ist, wie in der ersten Folge auch schon, Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Münster und AG-Leiterin natürlich für die Anklageklausur, die S1-Klausur, die wir hier besprechen. Ja, wir haben schon ausführlich das A-Gutachten jetzt besprochen in einer Folge. Jetzt kommen wir zum B-Gutachten. Wie würdest du das eigentlich gewichten, was die Benotung anbelangt? Ich weiß, blöde Frage, aber kommt halt immer wieder.
Ja, also sowohl vom Umfang als auch von den Notenpunkten, die es wert ist, natürlich nicht so wichtig wie A-Gutachten und Anklage. Deswegen auch zeitlich da nicht ganz so viel Zeit drauf verwenden. Aber ganz wichtig einfach, das ist ja das, was man durchdenkt, bevor man tatsächlich die Anklageschrift und die Abschlussverfügung schreiben kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst über diese Punkte erstmal im Klaren ist und es dann möglichst auch noch aufs Papier bekommt. Ja. Von daher nicht unterschätzen das B-Gutachten. Und das kann man wirklich von allen Prüfungsteilen am besten vorbereiten.
Und das ist ja auch das, was jetzt so wirklich neu, also noch neuer hinzukommt. Also im A-Gutachten, okay, wir müssen jetzt hinreichenden Tatverdacht prüfen, haben wir gelernt, und nicht die Strafbarkeit. Okay, es gibt eine Beweisprognose und Beweisverwertungsverbote, die wir erörtern müssen. Aber dann war es das eigentlich mit den Besonderheiten im zweiten Examen. Jetzt dieses B-Gutachten, das ist ja wirklich so genuin zweites Staatsexamen. Da wühlt man sich ja nur durch das zweite Staatsexamen. Das sind diese ja besonderen Probleme, die auch deshalb so breiten Raum einnehmen in Skripten für Referendarinnen und Referendare. Das sollte allerdings dann nicht zu der Annahme verleiten, aha, es ist jetzt viel wichtiger, dass ich die StPO rauf und runter kann. Natürlich ist das toll, wenn man das kann, aber wichtig ist ehrlich gesagt auch, dass man das materielle Recht nicht vergisst.
Das ist richtig. Und tatsächlich kann man das B-Gutachten, werden wir gleich noch zu kommen, auf 5 oder 6 Punkte runterbrechen, die man immer auf dem Schirm haben sollte. Und das ist es dann auch schon. Wenn man die anspricht, ist man auf der sicheren Seite. Und das prozessuale Grundverständnis ist, glaube ich, nach 2 Jahren Referendariat bei allen da.
Ja, da hast du ein schönes Schema dafür, an welchen Fragen oder an man sich entlanghangelt, um sozusagen alles Wichtige abzugrasen. Schade, dass du nicht meine AG-Leiterin gewesen bist. Ich hätte das Schema gerne auch als Referendar gebrauchen können. Ich habe das eher so kasuistisch gelernt. Und ich kann jetzt auch schon mal anteasern. Ich habe dazu auch eine Eselsbrücke, also die finde ich sehr gut dazu passt. Es geht nämlich auch gleich um Urlaubsplanung.
Oh, da ja. Bin ich ja mal gespannt.
Wir fahren in den Urlaub mit dem B-Gutachten. Ja. In diesem Sinne, wie gehabt, folgt uns gerne bei ref.pod bei Instagram, abonniert uns gerne bei den üblichen Podcast-Plattformen deiner Wahl. Wir freuen uns immer über Feedback, Rezension. Du kannst mit uns in Kontakt treten, auch per E-Mail unter jura.ref.pod@gmail.com. Und das soll es dann auch gewesen sein mit dem Vorgeplänkel. Wir nehmen uns alle einmal an die Hand und gehen jetzt durch den Jingle. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Jingles wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, willkommen zurück und wir starten mit dem B-Gutachten. Welche Überschrift wählst du da?
Da kann man B-Gutachten, man kann es prozessuales Gutachten, prozessuale Überlegungen. Das ist alles synonym zu verstehen.
Genau. Ich habe meistens immer geschrieben, dann B-Punkt prozessuales Gutachten. Und vielleicht sollten wir nochmal klarstellen, was ist denn jetzt eigentlich genau Sinn und Zweck dessen, was wir jetzt begutachten werden?
Sinn und Zweck ist, dass wir uns überlegen, unser Ergebnis aus dem materiellen oder aus dem A-Gutachten. Wir wissen jetzt, wir haben hinreichender Tatverdacht hinsichtlich dem und dem Delikt. Was mache ich denn jetzt damit als Staatsanwalt? Wie kriege ich diese Erkenntnis zu einer Anklage? Was muss ich prozessual möglicherweise sonst noch veranlassen? Welche Arbeitsschritte kommen da auf mich zu?
Man verleiht dem Ganzen jetzt Flügel, damit es hinterher als Anklageschrift mit Begleitverfügung abheben kann.
In Richtung Gericht flattern, jawohl.
Genau, in Richtung Gericht flattern. Da fliegt die Arbeit dann hin. Sehr schön. Ja, und dein Schema lautet wie folgt.
Ja, ich habe mir immer gemerkt, dass ich im B-Gutachten 6 Punkte ansprechen will. Und zwar erstmal die Frage, was, wo, Verteidigung, Fragezeichen, Haft, Fragezeichen, Mitteilungen, Fragezeichen und als 6. Sonstiges. Das sind die Punkte, die ich durchdenke. Und dann müsste ich eigentlich alles, was in der Klausur angelegt ist, irgendwo unterbringen können.
Was, wo, Verteidigung, Haft, Mitteilung, Sonstige.
Genau, so einfach ist es.
So einfach ist es, genau. Das sind die großen Punkte, an denen wir uns auch entlanghangeln werden. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe eine Eselsbrücke dazu. Also ich kann mir das dadurch ganz gut merken. Und zwar sind das eigentlich auch die Fragen, die du abarbeitest, wenn du in den Urlaub fährst. Also aufpassen. Die erste Frage ist ja, was? Also was mache ich eigentlich? Mache ich eher Rucksackwandern oder mache ich irgendwie Hotelurlaub, Kreuzfahrt? Keine Ahnung, ne? Das ist unser Was. Dann wichtige Frage, wohin überhaupt, ne? Wohin geht's? Keine Ahnung, fliege ich nach Japan oder mache ich in Afrika Urlaub, ne? Das ist das Wo. Dann Verteidigung, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber jetzt
bin ich gespannt.
Ja, stay with me. Also mit wem mache ich das denn? Ne? Habe ich eine Begleitung oder nicht? Ne, das ist der Verteidiger. Gibt es denn, werden wir noch drauf zu sprechen kommen, gibt es eine notwendige Verteidigung oder nicht? Ne? Also mit wem fahre ich denn in den Urlaub? Das Verteidigung. Haft? Fragezeichen. Das ist jetzt die Frage, nämlich nach der Unterkunft. Also wie komme ich eigentlich unter? Hoffentlich nicht in der JVA oder woanders. Safe. Genau. Mitteilung ist natürlich gut, wenn Familie und Freunde wissen, dass ich überhaupt im Urlaub bin. Ne? Das sollten die wissen, sonst machen die sich vielleicht Sorgen. Ja. Und sonstiges, woran muss ich sonst noch so denken, wenn ich in den Urlaub fahre? Keine Ahnung, dass einem nicht die Unterwäsche ausgeht oder sowas.
Insektenspray mitnehmen, ganz wichtig. Ja.
Also das ist meine Eselsbrücke. Also was mache ich, wo mache ich, ne? Mit Begleitung oder nicht? Das betrifft die Verteidigung. Wie komme ich unter Haft? Meine Freunde und Familie sollten von mir wissen und dann sonstiges als Angebot. Machen. Ja. Vielleicht funktioniert es ja für Leute. Also was, wo, Verteidigung, Haftmitteilung und sonstiges. Ja, daran langeln wir uns jetzt entlang. Und ich möchte vielleicht mal einen, ich weiß nicht, ob man es Disclaimer nennt, aber ich möchte etwas vorweg schicken. Und zwar, ich habe mich ja auch auf die Folge natürlich sorgfältig vorbereitet durch Auswertung von Skripten und Lehrbüchern oder auch Aufsätzen. Und was mir auffällt ist, man kann jetzt extrem viel erörtern, was prozessuale Erwägung anbelangt. Mein Eindruck aus der Auswertung von Klausuren, ich bin kein AG-Leiter, deswegen stelle ich gleich die Frage an dich, was du meinst, aber mein Eindruck durch die Auswertung von Klausuren ist, das wird nicht in dieser Breite abgefragt, wie es den Eindruck machen kann. Also wenn man sich Skripten zum zweiten Examen anguckt, die müssen natürlich auch ihre Strecke machen, die müssen auch ihr Papier machen und weil die teilweise auch jede Absonderlichkeit abdecken wollen, sind diese Skripten auch sehr lang. Was allerdings wichtig ist, kann man relativ schnell eigentlich erklären, oder?
Ja, deswegen auch diese Unterteilung von mir, diese ersten 5 Punkte, die sind tatsächlich in jeder Klausur, die ich gesehen habe, gefragt. Da wird erwartet, dass man sich dazu positioniert. Alles andere kommt, wenn überhaupt, nur mal ganz vereinzelt dran. Deswegen eben dieser Punkt Sonstiges, wenn mir sonst noch was in der Klausur außer die 5 üblichen auffällt, dann kann ich das noch ansprechen. Manchmal ist das auch gar nicht gefragt, aber die würde ich jetzt keinesfalls alles auswendig lernen und jedes Mal alles durchgehen. Wenn da was von gefragt wird, wird man das im Sachverhalt merken.
Und unser Anspruch im Folgenden ist auch nicht, jede Absonderlichkeit, jede Seltsamkeit, jedes komische Entlein, das da herangewatschelt kommt, irgendwie beim Namen zu nennen, sondern Pareto-Prinzip. Wir machen jetzt praktisch das, was in 80% der Klausuren vorkommt. Und ja, die übrigen 20%, das sind irgendwelche Absonderlichkeiten oder Besonderheiten, auf die man dann im Einzelfall auch kommen kann, wenn man aufmerksam die Prüfungsaufgabe liest und sorgfältig prüft. Das muss man nicht unbedingt vorab auswendig können.
Ja, vieles davon kann man auch vorher gar nicht lernen, weil das eine Konstellation ist, die zum ersten Mal einmalig abgeprüft wird. Aber das wird man dann schon merken. Da kann man drauf vertrauen, wenn man grundsätzlich weiß, was ins B-Gutachten gehört und da taucht was Zusätzliches auf.
Darauf sind auch die Klausuren angelegt. Also es kommen immer unbekannte Probleme dran. Das ist, nach jedem Durchgang kann man das beobachten. Alle sagen, sie haben die schwersten Klausuren gehabt. Oh, so schwer war es noch nie. Und das ist letztlich auch ein bisschen der Natur der Sache geschuldet, weil in jedem Durchgang versucht man natürlich irgendwas Neues abzuprüfen. Man macht das nicht, um euch, liebe Referendarinnen und Referendare, zu ärgern, sondern man macht das selbstverständlich, um eine Chance auch zu bieten, um eben Methodik zu beweisen, ohne das Präsenzwissen abgefragt wird.
Aber wie gesagt, da muss man keine Angst vor haben. Wenn man mit dem Grundwissen rangeht, was wir jetzt hier besprechen, dann ist man schon wirklich gut gewappnet.
Ja, dann fragen wir uns erstes Mal, was für eine Art von Urlaub machen wir oder bezogen jetzt auf unsere STA-Klausur. Ja, was machen wir? Welche Art von Entschließung?
Genau. In der Regel ist das einfach nur ein Satz einmal festzustellen. Wir haben ja gesagt, hinreichender Tatverdacht besteht für die und die Delikte. Dann ist die logische Konsequenz erstmal, dass wir insoweit auch Anklage erheben würden, 170 Absatz 1 StPO. Dann kann es vorkommen, dass gerade wenn wir bei vielen Delikten hinreichenden Tatverdacht bejaht haben, dass wir uns überlegen, wollen wir die wirklich alle anklagen oder kegeln wir da vorher was raus? Wir haben ja vorhin im Bearbeitervermerk gehört, 154, 154a StPO sind zulässig und da kann man den Umfang der Anklage gegebenenfalls beschränken und dann sollte man dazu auch was schreiben. Warum macht man das? Mit welchen Delikten macht man das?
Ja, du hast gerade Bezug genommen auf vorhin. Jetzt muss man dazu sagen, für die, wir haben die erste Folge direkt vor einer Stunde aufgenommen sozusagen. Allerdings für die Hörerinnen und Hörer, die hören das gegebenenfalls mit zeitlichem Verzug. Wir nehmen da Bezug auf unsere erste Folge. Da haben wir nämlich in aller Ausführlichkeit ein Bearbeitungsvermerk vorgelesen und auseinandergenommen. Und in diesem Bearbeitungsvermerk sind viele Vorschriften ausgeschlossen. Ich zitiere das nochmal. Ausgeschlossen sind 153 bis 153e und 154b bis 154e StPO. Und gerade nicht ausgeschlossen, darauf möchtest du, Lisa, hinaus, sind 154 StPO und 154a StPO. Und das sind so kleine Werkzeuge, die auch in puncto Zeitmanagement einem eine Hilfe sein können. Man kann dadurch nämlich letztlich das, was man hinterher in der Anklageschrift machen muss, ein bisschen entschlacken. Man kann das alles ein bisschen schlanker halten. Wollen wir darauf mal detaillierter eingehen?
Das ist sicher sinnvoll, sich das an dieser Stelle schon zu fragen. Dann kann man das im B-Gutachten ausführen und dann eben hinterher in der Anklage aufgreifen oder rauslassen.
Ja, wir schauen jetzt vielleicht am besten einmal gemeinsam ins Gesetz. Also der 154, der heißt mit der Überschrift Teileinstellung bei mehreren Taten. Und der 154a heißt Beschränkung der Verfolgung. Vielleicht mal bisschen ungenau gesagt, allerdings so als Daumenregel. Man sollte an die Vorschriften immer denken, wenn man hinreichenden Tatverdacht bezüglich mehrerer Straftatbestände hat. Ich formuliere das jetzt ein bisschen ungenau. Und dann sich denkt, man kann da vielleicht, da sind so ein paar unwichtige Dinge dabei irgendwie. Also wenn jemand einen vollendeten Mord begangen hat, keine Ahnung, ob da eine einfache Brandstiftung noch so super spannend ist. Das sind so Fälle, wo man eben die Anklageschrift entschlacken kann. Ich lese das vielleicht einmal vor. Das ist einmal der 154 Absatz 1 Nummer 1. Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung einer Tat absehen, wenn die Strafe oder die Maßregel der Besserung und Sicherung, zu der die Verfolgung führen kann, neben einer Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung, die gegen den Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechtskräftig verhängt worden ist oder die er wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Und dann der 154a StPO, da heißt es, fallen einzelne abtrennbare Teile einer Tat oder einzelne von mehreren Gesetzesverletzungen, die durch dieselbe Tat begangen worden sind, erstens für die zu erwartende Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung oder zweitens neben einer Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung, die gegen den Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechtskräftig verhängt worden ist oder die er wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht beträchtlich ins Gewicht, so kann die Verfolgung auf die übrigen Teile der Tat oder die übrigen Gesetzesverletzungen beschränkt werden. Soweit so gut. Jetzt die spannende Frage, wann mache ich eigentlich was?
Ja, weil beim ersten Lesen oder auch jetzt gerade beim Zuhören klingt das ja alles tatsächlich ziemlich ähnlich. Der maßgebliche Unterschied ist, ob wir verschiedene Taten oder dieselbe Tat haben. Und Achtung, Tat in diesem Sinne meint Tat im Sinne des 264 StPO.
Ja, der 264 StPO, springen wir da mal kurz rein. Da ist das auch kommentiert übrigens im Meyer-Gossner, beziehungsweise jetzt heißt der, ich habe es schon wieder vergessen.
Schmidt-Köhler?
Schmidt-Köhler, genau. Schmidt-Köhler heißt er jetzt. Der 264, der lautet nämlich, eine Vorschrift aus dem Abschnitt zur Hauptverhandlung, Gegenstand der Urteilsfindung ist die in der Anklage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnis der Verhandlung darstellt.
Das ist der sogenannte prozessuale Tatbegriff. In Abgrenzung zum materiellen Tatbegriff, den wir bei den Konkurrenzen bei 52, 53 StGB haben. Hier, wenn wir in der StPO unterwegs sind, ist immer der prozessuale Tatbegriff gemeint. Und da muss man sich, wir werden gleich nochmal drüber reden, was das genau bedeutet, einfach entscheiden, gehört es zur gleichen prozessualen Tat? Dann sind wir im Anwendungsbereich des 154a. Haben wir zwei verschiedene prozessuelle Taten, sind wir im Anwendungsbereich des 154.
Und was ist jetzt eine Tat im prozessualen Sinne?
Das ist ein Lebenssachverhalt, der bei natürlicher Betrachtungsweise so als einheitlich zu sehen ist. Also auf jeden Fall immer alles, was in Tateinheit zueinander steht. Aber es kann auch noch darüber hinausgehen, wenn man sagt, okay, ich gucke mir das jetzt an und ich kann diesen Sachverhalt einfach logisch nicht voneinander trennen. Zum Beispiel eine gesamte Autofahrt, bei der mehrere Dinge passieren. Oder während eines Einbruchs, alles, was zeitgleich noch abläuft, solange man das Gebäude noch nicht verlassen hat, das ist einheitlich zu werten. Das würde man ja unnatürlich zersplittern, wenn man sagen würde, da mache ich jetzt für jedes Türöffnen eigene prozessuale Handlung draus.
Ja, das ist wie Case Law auch, deshalb auch unser Hinweis auf die Kommentierung. Also jedes einheitliche Geschehen, das bei natürlicher Betrachtungsweise zusammengehört. Und als Faustregel kann man sich eigentlich merken, wie du sagst, wenn wir Tateinheit im materiellrechtlichen Sinne haben, und das haben wir ja oben festgestellt beim A-Gutachten, ob das der Fall ist oder nicht, dann haben wir auch grundsätzlich eine einheitliche Tat im prozessualen Sinne. Und bei Tatenmehrheit Da kommt so ein bisschen drauf an, wobei man auch dann in der Regel sagt, dass man zwei unterschiedliche Taten im prozessualen Sinne hat. Ich würde sagen, das ist der Regelfall in Klausuren. Also Tateinheit gleich eine prozessuale Tat, Tatmehrheit gleich mehrere prozessuale Taten. Es gibt davon Ausnahmen. Die Hauptausnahme, die ich noch aus der Klausurpraxis kenne, ist die Zäsur, die eintritt bei einer Fahrt mit Unfallflucht. Also folgender Fall, jemand begeht eine Gefährdung des Straßenverkehrs nach 315 C. Absatz 1, Nummer 1a ist das, wenn jemand betrunken fährt und dabei einen entsprechenden Gefährdungserfolg eintritt. Dabei baut er einen Unfall und haut dann ab. Und dann wissen wir, dieser Unfall bildet eine Zäsur. Das führt dazu, dass wir im materiellrechtlichen Sinne Tatmehrheit haben. Also die Delikte vor dem Unfall, zum Beispiel Gefährdung des Straßenverkehrs, und nach dem Unfall, zum Beispiel unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr, stehen in Tatmehrheit zueinander. Aber prozessual ist das eine Tat.
Ja, in der Regel schon. Da gibt es dann auch wieder Ausnahmen davon. Wenn wir einen einheitlichen Fluchtwillen, zum Beispiel eine Polizeifluchtfahrt haben und die ganze Zeit von diesem Willen, ich will hier weg, getragen ist und da passieren mehrere Unfälle, dann sagt man wieder nichts mit Zäsurwirkung. Das ist aber alles kommentiert. Da muss man sich nicht zu viel auswendig merken.
Wobei das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Flucht, dann haben wir im materiellrechtlichen Sinne auch eine einheitliche Tat. Also dann haben wir wieder Tateinheit plus eine Tat im prozessualen Sinne. Also beide Beispiele betreffen jetzt eine Tat im prozessualen Sinne, nur materiellrechtlich unterscheidet es sich, ja.
Was vielleicht noch so ein bisschen für Erleichterung sorgt, in Klausuren wird das tatsächlich meistens sehr, sehr eindeutig gestaltet, wenn verschiedene prozessuale Taten angenommen werden sollten, dann sind es verschiedene Tage oder verschiedene, also da liegen Wochen dazwischen und dann erkennt man ganz klar, das sind verschiedene prozessuale Taten. Also das wird in der Regel eindeutig gestaltet werden.
Viele machen das auch intuitiv richtig, indem sie im A-Gutachten schon nach Tatkomplexen das strukturieren. Dann steht meistens jeder Tatkomplex auch für eine eigene Tat im prozessualen Sinne. Ja, und jetzt haben wir das eigentlich schon so klar gesagt. Ich meine, das ergibt sich aus dem Wortlaut der 154 Absatz 1 StPO, das Absehen von der Strafverfolgung, das gilt, also das ist anwendbar bei prozessual mehreren Taten, also wenn wir mehrere Taten im prozessualen Sinne haben, und der 154a eben, wenn wir eine Tat im prozessualen Sinne haben. Ja, fangen wir mal mit dem 154 Absatz 1 StPO an. Da zunächst mal ein terminologischer Hinweis. Wie sich aus dem Wortlaut ergibt, kann man danach von der Verfolgung einer Tat absehen. Das Verfahren wird nicht vorläufig eingestellt. Das macht das Gericht, wenn Anklage erhoben worden ist nach Absatz 2. Also terminologisch geht es hier um das Absehen von der Verfolgung einer Straftat. Die Vorschrift, der 154 Absatz 1, genauso wie der 154a, eine Ermessensvorschrift, also eine Kann-Vorschrift. Nach dem Opportunitätsprinzip kann die Staatsanwaltschaft danach pflichtgemäßen Ermessen von Gebrauch machen. Und wir sollten vielleicht mal die RIST-BV ins Spiel bringen. Was ist denn nochmal die RIST-BV?
Oh je, das sind die Richtlinien in Straf- und Bußgeldverfahren. Oder so ähnlich.
Du hast das so überzeugend gerade gesagt, dann muss das richtig sein. Also die, wofür RIST-BV steht, das, aber Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren. Ah, ja, genau.
War doch nah dran, ja.
Und die ist immer ein guter Hinweisgeber allgemein für Sachen, wie man etwas anzuwenden hat. Also das ist, also ne, seiner Rechtsnatur nach sind das Verwaltungsvorschriften, also kein Gesetzesrecht. Das sind Vorschriften, die im Innenverhältnis die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte natürlich binden, allerdings keine Außenwirkung haben. Aber die sind ja eine gute Erläuterung unserer prozessualen Vorschriften.
Das ist so eine Orientierungshilfe, sowohl für den Staatsanwalt als auch für den Referendar in der Klausur. Wie wird es denn üblicherweise in so einer Situation prozessual gehandhabt? Da gibt es auch, da kann man mal durchblättern, da gibt es durchaus einige Normen, die hilfreich sind.
Ja, und zum Beispiel hier jetzt, da gibt es den 101 Absatz 1 RIST-BV, da heißt es, von den Möglichkeiten einer Einstellung nach 154 Absatz 1 StPO soll der Staatsanwalt in weitem Umfang und in einem möglichst frühen Verfahrensstadium Gebrauch machen. Also da empfiehlt uns sogar die RIST-BV, macht davon Gebrauch, soweit es vertretbar ist. Und übrigens fällt mir da gerade auf, die RIST-BV selbst spricht ja von Einstellung nach 154 Absatz 1 StPO, ne?
Wir machen in der Praxis, schreibe ich auch tatsächlich einen Einstellungsbescheid. Das passt nicht ganz zur Terminologie im Wortlaut des 154, aber so wird es gehandhabt.
Okay, ist dann auch vertretbar. Sehr gut. Ja, wie wir schon vorgelesen haben, kommt es darauf an, ob die Tat, von deren Verfolgung wir möglicherweise absehen wollen, ob die Strafe für diese Tat überhaupt noch ins Gewicht fällt gegenüber einer anderen Strafe, die wegen einer anderen prozessualen Tat zu erwarten wäre. Ja, und da muss man eben schauen, sich die Strafandrohungen angucken, ne?
Ja, also der Ausgangspunkt ist, dass man die Straferwartung für beide Delikte vergleicht und wenn man sieht, da ist ein großer Unterschied. Wir haben zum Beispiel einen besonders schweren Raub mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren und daneben habe ich noch eine Sachbeschädigung, da könnte es ja auch eine Geldstrafe für geben. Dann kommt es auf die Sachbeschädigung wahrscheinlich nicht mehr drauf an und dann ist es gut vertretbar, die nach 154 wegzubeschränken bzw. einzustellen.
Ja, genau, wir bleiben noch beim 154 erstmal. Genau das, also zum Beispiel erster Tatkomplex, erste Tat im prozessualen Sinne war eine Sachbeschädigung. Zweiter Tatkomplex war dann ein besonders schwerer Raub. Und dann kann es sich eben empfehlen, die Voraussetzungen des 154 Absatz 1 Nummer 1 StPO würden vorliegen. Und dann kann man schreiben, zum Beispiel wegen der für die Tat im zweiten Tatkomplex zu erwartende Strafe dürfte diejenige für die Sachbeschädigung im ersten Tatkomplex nicht beträchtlich ins Gewicht fallen. Nach 154 Absatz 1 Nummer 1 StPO sollte das Verfahren insoweit eingestellt werden.
Ja, genau.
Das ist zum Beispiel eine Erwägung, die man dann im prozessualen Gutachten bringen kann.
Und die gute Nachricht da, wir hatten es ja schon gesagt, das ist eine Opportunitätsnorm. Es ist im Grunde egal, wie du dich da entscheidest, ob du sagst, ich stelle ein oder nicht. Wichtig ist, dass man das sieht, dass man weiß, welche der beiden Normen 154 oder 154a hier in Betracht kommt. Und dann 2, 3 Sätze dazu, warum man das für sachgerecht hält oder nicht. Die Entscheidung an sich ist dann wirklich zweitrangig.
Ja, wozu führt denn das, diese Anwendung von 154 Absatz 1 Nummer 1 StPO sonst noch so? Also in den übrigen Klausurteilen, welche Folgen hat das?
Ja, das hat für uns die Folge, wir haben es dann im B-Gutachten, hat man das erstmalig angesprochen. Und dann muss man in der Abschlussverfügung oder in der Begleitverfügung in praxisrelevanter Form irgendwie ja die Einstellung verfügen, auch die Bescheide, die dann zu erlassen sind. Das hat dann aber den Vorteil, dass man in der Anklage diesen gesamten Komplex, diese Prozessualität gar nicht mehr erwähnen muss. Da erspart man sich natürlich im Konkretum einiges an Schreibarbeit.
Also man muss das, sollte das in der Begleitverfügung kurz begründen in Vermerksform. Und des Weiteren ist der Anzeigende und der Verletzte, der muss auch beschieden werden nach 171 StPO. Und ja, insoweit muss allerdings keine Rechtsbelehrung erteilt werden, weil ein Klageerzwingungsverfahren nach 172 Absatz 2 Satz 3 StPO nicht statthaft ist.
Genau. Und auch meistens keine Nachricht an den Beschuldigten, da wir im Übrigen Anklage erheben und dann kann er ganz klar sehen, welche Taten werden ihm hier vorgeworfen und welche nicht mehr.
Genau. Keine Benachrichtigung an den Beschuldigten, weil Anklageerhebung im Übrigen. Ist das vertretbar oder gibt es auch Leute, die sagen, trotzdem den Beschuldigten benachrichtigen? Oder?
Also wenn man den Beschuldigten vernommen hat, dann gibt es einige, die sagen, dann sollte man ihn aus Fairness-Gesichtspunkten darüber aufklären, was denn jetzt hier eingestellt wurde. Ich kenne es in der Praxis von fast allen Kollegen so und ich würde es in der Klausur auch so handhaben, dass man sagt, nein, man braucht keine Nachricht, es ergibt sich ja aus der Anklage.
Okay, so viel dann zu der Handhabung des 154 Absatz 1 Nummer 1 und die Anwendung des 154a Absatz 1, das ist praktisch entsprechend, nur eben jetzt mit der Besonderheit, dass wir eben nur eine Tat im prozessualen Sinne haben und sich die Terminologie ein bisschen ändert.
Genau, dann beschränken wir nämlich die Verfolgung auf die Tat im materiellen Sinne, auf die es ankommt. Das hat die Folge, dass wir die anderen Sachen auch rauslassen dann aus der Anklage. Allerdings wird das hier nicht im Wege eines Einstellungsbescheids in der Abschlussverfügung durchgeführt, sondern wir müssen das in der Anklageschrift mit einem Klammerzusatz vermerken. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen und ich glaube, wir werden dann auch Unterlagen da zur Verfügung stellen, wie die Anklage aussehen soll. Das ist dann der Punkt, wo das aufgegriffen wird.
Genau, dann kommt nach dem Personalien praktisch wird und dann zum Beispiel in Parenthese unter Beschränkung.
Gemäß 154a, Parenthese Ende, angeklagt am
in. Genau. Und auch diese Beschränkung nach 154a Absatz 1, die muss auch aktenkundig gemacht werden. Das steht nämlich dort im Satz 3 drin, die Beschränkung ist aktenkundig zu machen. Und in der Praxis machen wir auch das eben in Vermerksform in der Begleitverfügung. Aber trotzdem nicht vergessen, das muss zusätzlich auch noch hinein in die Anklageschrift. Und Bescheidungen und Benachrichtigungen, die entfallen. Also ja, die kommen.
Die gibt's da nicht.
Die gibt's da nicht bei der Verfolgungsbeschränkung. Ja, und da auch mit der Terminologie so ein bisschen aufpassen. Wir beschränken die Strafverfolgung jetzt auf die Delikte, die wir anklagen. Wie könnte das zum Beispiel formuliert werden? Zum Beispiel bei einem Fall, wo hinreichender Tatverdacht sowohl besteht für versuchten Mord in 3 tateinheitlichen Fällen, da dürfte eine einfache Brandstiftung nicht erheblich ins Gewicht fallen. Ne? Und wir gehen mal davon aus, es besteht Tateinheit in diesem Zusammenhang. Also jemand hat, keine Ahnung, eine Scheune angezündet, so geht ein Klausurfall und diese Scheune stand neben einem Wohnhaus, wo Leute schliefen und dann nahm man schließlich am Ende des A-Gutachtens hinreichenden Tatverdacht im Hinblick auf einen versuchten Mord in 3 tateinheitlichen Fällen an. Wenn man daneben nur noch in Tateinheit eine einfache Brandstiftung gegeben hat an der Scheune, dann fällt das nicht erheblich ins Gewicht. Die Formulierung könnte also lauten, die einfache Brandstiftung an der Scheune gemäß 306 Absatz 1 Nummer 1 fällt gegenüber der für den versuchten Mord in 3 tateinheitlichen Fällen zu erwartenden Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht. Nach 154 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 soll die Strafverfolgung daher auf diese Gesetzesverletzung beschränkt werden.
Ja, das wäre absolut ausreichend, das in Vermerkform in der Abschluss- bzw. Begleitverfügung zu haben, dann noch deutlich machen in der Anklage und dann hat man den Punkt wirklich ausschöpfend bearbeitet.
Und wie gesagt, wir sind ja im B-Gutachten, da müssen wir natürlich auch die Abgrenzung vornehmen und das gutachterlich erörtern. Und auch hier nochmal der Hinweis auf die RIS-BV, hier ist es 101a, vorhin war es 101, in 101a Satz 1, Absatz 1, Satz 1 steht auch drin, dass man im weitem Umfang davon Gebrauch machen soll. Ja, RIS-BV übrigens, die hat man auch in der Klausur dabei. Die steht zum Beispiel im Meyer-Gossner, jetzt Schmidt-Köhler.
Oh, ich wollte gerade sagen, der heißt nicht mehr so, aber ja.
Und ich weiß gar nicht, ob er im Ergänzungsband ist vom Habersack auch. Keine Ahnung, ich hab das immer nachgeschlagen im Kommentar. Und auch dort folgender mal Hinweis auf die Kommentarnutzung. Also erstens benutzt so viel wie möglich Kommentare, damit ihr da reinkommt. Das sind wirklich mächtige Werkzeuge. Und dann steht bei jeder Vorschrift in dem StPO-Kommentar immer am, ja, neben der Überschrift praktisch die Bezugnahme auf die jeweilige RIS-BV-Vorschrift. Ist doch so, ne? Brauchen wir nicht Faktchecken, ne? Wissen wir so.
Ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass es direkt daneben steht, aber es steht auf jeden Fall irgendwo im Kommentar.
Also es steht da auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal live nach. Ich hole mal kurz einmal einen Kommentar. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder mit dem Kommentar und es steht, ich schlage jetzt einfach mal hier random. Als erst hat sich der 230 aufgeschlagen. Ja, da steht es tatsächlich nicht. Doch, also sobald es eine RIS-BV-Vorschrift gibt, also es gibt nicht zu jeder StPO-Vorschrift etwas in der RIS-BV, dann steht das zu Beginn der Kommentierung beim Abdruck der Vorschrift neben der amtlichen Überschrift steht RIS-BV. Also zum Beispiel, ich bin jetzt bei der Höchstdauer einer Unterbrechung, dann steht daneben RIS-BV 137 offenbar, weil da etwas zur Unterbrechung steht. Also es ist sehr, sehr hilfreich, finde ich. Ja, so viel zur Verfolgungsbeschränkung und zum Absehen von der Strafverfolgung. Was machen wir denn noch bei dem Was?
Gegebenenfalls stellt sich bei Was die Frage, wenn wir uns entscheiden, Anklage zu erheben, ja, warum denn Anklage und zum Beispiel nicht Strafbefehl? Dann kann man da vielleicht 1-2 Sätze zur Abgrenzung schreiben, wenn der Strafbefehl nicht sowieso im Bearbeitervermerk ausgeschlossen ist, was relativ häufig der Fall ist, dass da steht 407 folgende nicht berücksichtigen. Aber sonst wäre das der Punkt, wo man sagen kann, theoretisch wäre hier auch ein Strafbefehl denkbar, weil wir haben nur Vergehen mit einer relativ geringen Straferwartung und dann 1-2 Sätze, warum man sich denn doch für die Anklage entscheidet.
Ja, zum Beispiel in dem Bearbeitervermerk, den wir letztes Mal vorgelesen haben, da waren die 407 Folgende ausgeschlossen und das betrifft den Strafbefehl und die sollte man deshalb dann nicht prüfen. Wenn das nicht ausgeschlossen ist, dann hast du ja schon gesagt, du kennst eigentlich keine Klausuren, wo man Strafbefehl entwerfen muss. Meistens kann man das halt offenbar wahrscheinlich rauskegeln aufgrund der Straferwartung. Und das gehört, finde ich, auch so ein bisschen zum juristischen Allgemeinwissen. Also Strafbefehle kommen nur in Betracht bei Verfahren beim Strafrichter. Zu den Zuständigkeiten kommen wir gleich noch bei dem Wo. Und immer nur bei Vergehen also, nicht wenn ein Verbrechen im Ring ist. Und auch nur dann bei Vergehen, wenn höchstens eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr auf Bewährung zu erwarten ist.
Ja, und man muss sagen, selbst wenn man in der Klausur so einen Fall haben sollte, wo man tatsächlich nur bei Vergehen den hinreichenden Tatverdacht bejaht, muss man sagen, der Strafbefehl soll nach der RIS-BV, da sind wir wieder in der RIS-BV, bei einfachen Sachverhalten, die sich für eine schnelle Erledigung eignen, soll der Strafbefehl gefertigt werden und bei keinen der Klausursachverhalte, die wir üblicherweise vorgelegt bekommen, kann man sagen, das ist ein überschaubarer Sachverhalt, prozessual total unproblematisch, das mache ich schnell im Strafbefehlswege, das ist nicht zu erwarten.
Ja, da steht in 175 Absatz 3 RIS-BV und wer sich das nicht merken kann, hier nochmal der Tipp, wenn man jetzt im Meyer-Gossner bzw. jetzt Schmidt-Köhler den 407 aufschlägt, dann findet man nämlich direkt daneben der Hinweis auf die RIS-BV 175 bis 177. Also das muss man sich gegebenenfalls sogar nicht einmal merken. Okay, also kommt meistens nicht in Betracht, aber als Abgrenzung kann man es prüfen, wenn es nicht ausgeschlossen
ist. Ja, wenn ich nur, wie gesagt, Vergehen mit einer relativ geringen Straferwartung habe, kann man es mal ansprechen. In der Regel ist es offensichtlich, dass es auf eine Anklage hinausläuft und dann reicht auch der eine Satz.
Wie ist es mit dem beschleunigten Verfahren, das ja geregelt ist in 417 StPO folgende?
Ja, da ist es eigentlich ähnlich wie beim Strafbefehl. Häufig ist das schon ausgeschlossen durch den Bearbeitervermerk und sonst eben auch beschleunigtes Verfahren bei einfachen Sachverhalten überschaubar, die sich dafür eignen. Das ist bei Examensklausuren nicht der Fall.
Genau, der 417 setzt klare Beweislage voraus und einen einfachen Sachverhalt und das kann man in der Regel in unseren Fällen nicht annehmen. Ja, vielleicht, was dann noch zu dem Was gehört, sind die Privatklagedelikte, auch wieder im Bereich aus der Bagatellkriminalität.
Ja, wenn man Privatklagedelikte hat, dann muss man sich natürlich, bevor man feststellen kann, dass man die anklagen will, fragen, ob man dazu berechtigt ist, ob eben ein öffentliches Interesse zu bejahen ist.
Ja, ein öffentliches Interesse im Sinne von 376 StPO. Erstmal, was sind diese Privatklagedelikte? Die sind aufgeführt in dem 374 StPO. Also das ist so Bagatellkriminalität wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Körperverletzung und so weiter. Ja, das sind alles in der Regel Antragsdelikte aus dem Bereich dieser Bagatellkriminalität und dafür brauchen wir eben ein öffentliches Interesse, damit die Staatsanwaltschaft selbst Anklage erhebt. Sonst werden die Verletzten auf den Privatklageweg verwiesen, wie es so schön heißt, ne?
Und dann natürlich wieder die Preisfrage, was ist denn so ein öffentliches Interesse? Und da sind wir mal wieder in der RIST-BV, das ist der 86, meine ich, der uns Kriterien oder eine Definition nennt, wann ein solches öffentliches Interesse vorliegt.
Ja, das lese ich einfach mal vor. Ein öffentliches Interesse wird in der Regel vorliegen, wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, zum Beispiel wegen des Ausmaßes der Rechtsverletzung, wegen der Rohheit oder Gefährlichkeit der Tat, der rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen oder sonstigen menschenverachtenden Beweggründe des Beschuldigten, wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit des Verletzten, der Stellung des Verletzten im öffentlichen Leben oder wegen relevanter Voreintragung des Beschuldigten in einem inländischen oder ausländischen Strafregister.
Ja, so als Maßstab für die Klausur. Am ehesten eignet sich da wahrscheinlich dieser letzte Punkt der Voreintragung. Da würde dann einfach im Bearbeitervermerk der BZR des Beschuldigten abgedruckt sein. Und wenn man da sieht, es gibt viele einschlägige Voreintragungen, dann spricht das für ein öffentliches Interesse für eben dieses Delikt.
Genau, nur der Vollständigkeit halber, es gibt eine ergänzende Vorschrift zu 230 StGB, wo ja das Antragserfordernis bei Körperverletzungsdelikten geregelt ist. Und auch dort kann ja von Amts wegen die Tat verfolgt werden bei einem öffentlichen Interesse. Und was das öffentliche Interesse in diesem Sinne bedeutet, das ist geregelt in der Ziffer 234 RIST-BV. Ja, es kann natürlich allerdings ja auch in Betracht kommen, dass wir bezüglich einiger Taten im prozessualen Sinne vielleicht keinen hinreichenden Tatverdacht annehmen. Was ist dann die Folge?
Gut. Ja, wenn wir für einzelne prozessuale Taten schon keinen hinreichenden Tatverdacht haben, stellen wir die natürlich nach 170.2 ein, müssen dann auch entsprechend wieder bescheiden.
Ja, also genau, da muss man eben nach 171 StPO wie gehabt einen Einstellungsbescheid an den Anzeigenden fertigen. Der Beschuldigte wäre an sich auch zu informieren nach 170 Absatz 2 StPO, aber...
Da gilt das Gleiche wie vorhin, wenn man Anklage im Übrigen erhebt, dann wird davon in der Praxis abgesehen.
Ja. Und der Inhalt des Einstellungsbescheides, den gucken wir uns dann näher an, wenn wir uns mit der Abschluss- oder Begleitverfügung auseinandersetzen. So viel dann zum Was.
Ja.
Ne? Also, was für ein Urlaub ist das jetzt, den wir machen?
Erholungsurlaub? Nein.
Erholungsurlaub. Alles klar. Und wo machen wir den? Kommen wir zum Wo.
Ja, da stellt sich die Frage, wenn unser erster Punkt im ersten Punkt das Ergebnis war, wir werden anklagen, stellt sich natürlich die Frage, wo bzw. welches Gericht ist denn zuständig?
Ja, und da die maßgeblichen Normen sind 24, 28 und 74 GVG, habe ich 25 auch gesagt?
Hast du nicht gesagt, aber hast du ja aufgeschrieben.
Ja, dann wiederhole ich es nochmal. Also die wichtigsten Normen sind 24, 25, 28 und 74 GVG. Und wer jetzt keine Vorstellung davon hat, was da drin steht, bitte einmal alle reinschauen und nochmal alle in Ruhe durchlesen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil dann sonst würde ich mir den Mund flatterig hier reden, sondern das sind unsere ganz zentralen Normen für die Zuständigkeit der Gerichte. Nämlich für die Frage, ob ich beim Strafrichter bin, beim Schöffengericht oder bei der großen Strafkammer am Landgericht. Ja, eine wichtige Norm habe ich vergessen.
Ganz wichtig, der Paragraph 1 StPO, der uns überhaupt erst in die GVG schickt für die sachliche Zuständigkeit. passiert in Klausuren auch sehr häufig, deswegen bin ich hier fast dankbar für den Fehler. Den aber nicht vergessen.
Ja, den Fehler, also Lisa hat mich schon im Vorfeld korrigiert, deswegen war ich vorgewarnt und ich konnte diese Vorlage jetzt bauen. Genau, der 1-STPO sagt uns, für die sachliche Zuständigkeit schaut da bitte ins GVG. Ist übrigens das gleiche wie im Zivilrecht der 1-ZPO. Ja, und ich versteht sich von selbst, dass Fehler jetzt hier in dem Bereich, den wir jetzt besprechen werden, natürlich nicht ein bisschen schwerer wiegen, weil es auch schon zum juristischen Grundwerkzeug gehört, dass man die Zuständigkeiten richtig voneinander abgrenzen kann. Dabei sind die Grundsätze eigentlich total einfach. Man kann das recht einfach runterbrechen. Haben wir ein Tötungsdelikt, also ein vorsätzliches Tötungsdelikt, wobei als vorsätzlich auch solche Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen gelten wie die Körperverletzung mit Todesfolge. Das ergibt sich aus 11 Absatz 2 StGB. Wenn wir also bei solchen vorsätzlichen Tötungsdelikten sind und in Klausuren, was spielt da eine Rolle? Da spielt Totschlag eine Rolle, Mord natürlich oder auch Körperverletzung mit Todesfolge. Fallen dir noch sonst vorsätzliche Tötungsdelikte ein, die klausurrelevant sind, die da häufig vorkommen?
Es kann auch die Brandstiftung zum Beispiel mit Todesfolge sein, ja. Gar nicht so unüblich. Ja.
Raub mit Todesfolge, ne, solche Geschichten. Dann ist einschlägig der 74 Absatz 2 GVG. Da ist nämlich die besondere Zuständigkeit einer großen Strafkammer als Schwurgericht geregelt, also als Schwurgericht am Landgericht. Dann sind wir also beim Schwurgericht eines Landgerichts.
Genau, und das gilt im Übrigen auch, wenn wir den bloßen Versuch oder die bloße Teilnahme an einer dieser Katalogtaten haben, dann sind wir auch automatisch in diesem Zuständigkeitsbereich.
Also ganz einfach, hast du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt hinreichenden Tatverdacht wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts? Falls ja, bist du beim LG dort beim Schwurgericht. Das ist der erste Grundsatz. Das ergibt sich aus 74 Absatz 2 GVG. Im Übrigen, ich pauschaliere das jetzt, im Übrigen kommt es auf die konkrete Straferwartung an, im Grundsatz. Ist die konkrete Straferwartung über 4 Jahre? Dann ergibt sich aus 74 Absatz 1 GVG, dass man wieder beim Landgericht ist, bei einer großen Strafkammer des Landgerichts. Und darunter sind wir eben beim Amtsgericht. Und innerhalb des Amtsgerichts müssen wir dann nochmal schauen, ob wir eben beim Strafrichter sind oder beim Schöffengericht. Die Zuständigkeit des Strafrichters ist geregelt in 25 GVG, der ist zuständig für Vergehen, wenn eine Straferwartung bis zu 2 Jahren.
Und da nochmal die Betonung hier auch auf Vergehen. Es geht nicht nur um die Straferwartung an sich. Bei Verbrechen, selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, wahrscheinlich nicht viel mehr als 1 Jahr, sind wir raus. Die darf der Strafrichter nicht.
Genau. Sobald ich nur ein einziges Verbrechen habe, bin ich nicht mehr beim Strafrichter. Und wenn ich also innerhalb des Amtsgerichts bei einer Straferwartung von über 2 Jahren bin, also von über 2 Jahren bis zu 4 Jahren, dann bin ich beim Schöffengericht. Das ergibt sich aus 28 GVG.
Ja. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man zur sachlichen Zuständigkeit sagen muss. Einmal der Verweis in GVG, dann die Straferwartung bestimmen, wenn ich nicht in der Katalogtat bin und schon weiß man, welches Gericht sachlich zuständig ist.
Genau. Und das sind eigentlich die 3 bis 4 Grundsätze. Also Tötungsdelikt, dann ist es ganz einfach, Schwurgericht des Landgerichts. Im Übrigen Straferwartung über 4 Jahre, große Strafkammer des Landgerichts unter 4 Jahre beim Strafrichter bei Vergehen und Straferwartung bis zu 2 Jahren. Im Bereich von über 2 Jahren bis 4 Jahren ist man dann beim Schöffengericht. Es gibt nur, das sage ich jetzt nur mit der Vollständigkeit halber, das ist vor allem eher relevant, würde ich sagen, für Revisionsklausuren. Das gilt auf jeden Fall, soweit es um eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder Sicherungsverwahrung oder sowas geht. Dafür ist auch eine große Strafkammer am Landgericht zuständig. Das ergibt sich aus 74 Absatz 1 GVG. Das spielt, glaube ich, in S1-Klausuren keine Rolle, ne?
Nee.
Das kann in Revisionsklausuren mal eine Rolle spielen, deswegen sage ich das nur der Vollständigkeit halber. Und dann gibt es ja noch diese komische Norm des 74 Absatz 1. Nee, warte mal. Ist immer nervig, weil die so 74 und, wenn man sich mal die 24 und 74 GVG nebeneinander legt, da, man spricht auch von Spiegelnormen, die ergänzen sich praktisch und regeln teilweise das Gleiche, nur unter einer anderen Perspektive. Der 74 Absatz 1 Satz 2, der regelt ja auch, dass das Landgericht zuständig ist, wenn die Staatsanwaltschaft nach 24 Absatz 1 Satz 3 Anklage beim Landgericht erhebt. Und der 24 Absatz 1 Nummer 3, der sagt ja, dass, ja, ich lese den einfach mal vor, in Strafsachen sind die Amtsgerichte zuständig, wenn nicht die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Verletzten der Straftat, die als Zeugen in Betracht kommen, des besonderen Umfangs oder der besonderen Bedeutung des Falles Anklage beim Landgericht erhebt. Also Mit anderen Worten, das Landgericht ist auch dann zuständig, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, ja, wegen besonderer Schutzbedürftigkeit, wegen besonderen Umfangs oder besonderer Bedeutung gehe ich jetzt zum Landgericht. Kommt das in S1-Klausuren vor?
Ist mir bis jetzt tatsächlich nicht untergekommen. Ich gehe davon aus, wenn man darauf hinaus wollte, müsste man das irgendwie anlegen, indem man einen Vermerk schreibt, in dem zum Beispiel der Staatsanwalt sich schon mal vermerkt, Achtung, Zeugin besonders schutzwürdig oder irgendwie so, dass man darauf gestoßen wird, obwohl die Straferwartung grundsätzlich nicht fürs Landgericht ausreicht, haben wir hier einen besonderen Fall. Ist mir bis jetzt nie begegnet.
Ja, das müsste deutlich angelegt sein irgendwie, ne? Deswegen wahrscheinlich für die S1-Klausur nicht so super relevant, aber auch das kann in S2 in Revisionsklausuren eine Rolle spielen. Ja, so viel also zur sachlichen Zuständigkeit. Noch ein paar Hinweise zur Terminologie. Es gibt keinen Einzelrichter, den gibt es im Zivilprozess, aber nicht im Strafprozess. Es gibt auch keinen Richter am Amtsgericht, wo man die Anklage erhebt oder Amtsrichter. Und es ist auch ganz wichtig, dass man von der großen Strafkammer spricht. Warum denn?
Es gibt ja auch eine kleine, die hier allerdings nicht zuständig ist.
Genau, die kleinen Strafkammern sind nämlich zuständig für Berufungen und nicht für erstinstanzliche Entscheidungen. Und jetzt muss ich selbst einmal ins GVG einmal rumblättern. Wo steht das nochmal? Ja. Das ist geregelt in 76 GVG. Da ist die Besetzung der Strafkammern geregelt. Die Strafkammern sind mit 3 Richtern einschließlich des Vorsitzenden und 2 Schöffen, in Klammern große Strafkammer, in Verfahren über Berufung gegen ein Urteil des Strafrichters oder des Schöffengerichts mit dem Vorsitzenden und 2 Schöffen, in Klammern kleine Strafkammer besetzt. Also dieses Groß und Klein, das bezieht sich jetzt weder auf die räumliche Größe noch auf die Bedeutung, sondern große Strafkammern sind eben diejenigen, die im Grundsatz nach dem Gesetz mit 3 Berufsrichtern und 2 Schöffen besetzt sind und die entscheiden über erstinstanzliche Sachen, während die kleine Strafkammer über Berufung entscheidet. Und weil wir ja in einer S1-Klausur über die Anklageerhebung zu befinden haben, ist ja klar, dass das nicht direkt zur kleinen Strafkammer geht. Im Übrigen, es gibt noch andere besondere große Strafkammern am Landgericht, zum Beispiel die Wirtschaftsstrafkammer, aber die spielen keine Rolle, ne? Das kann man also gedanklich ausschalten für die Klausurvorbereitung. Ja, so viel zur, wir haben ja die ganze Zeit über die Straferwartung gesprochen. Jetzt müssen wir auch noch sagen, wie man das denn eigentlich begründet. Also was man jetzt macht, wenn es auch um die, also angenommen, wir haben jetzt kein vorsätzliches Tötungsdelikt, sondern wir müssen uns entscheiden, was ist die Straferwartung? Wie geht man jetzt vor?
Ja, dann guckt man erstmal bei sämtlichen Delikten, die man tateinheitlich verwirklicht hat, welches dieser Delikte hat denn den schwersten Regelstrafrahmen? Das wird uns ja im Gesetz vorgegeben, welcher Rahmen da normalerweise anzusetzen ist. Dann müssen wir gucken, gibt es hier irgendwas zu verschieben? Gibt es Qualifikationen? Gibt es Milderungsgründe? Und dann muss man eine ungefähre Straferwartung für sich selbst formulieren. Also es wird jetzt nicht erwartet in der Klausur, dass man sagt, ich klage zum Schöffengericht an, weil es kommen nämlich 3,5 Jahre raus. Das ist utopisch, aber man sollte so ungefähr sagen können, geht es über 2, geht es über 4? Bei vielen Delikten ist es auch ganz eindeutig, jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder beim besonders schweren Raub sind und eine Mindeststrafe von 5 Jahren haben, kann nur das Landgericht, die große Strafkammer, zuständig sein. Das wird in der Regel sehr, sehr eindeutig gestaltet, aber man muss einen ungefähren Rahmen abstecken.
Ja, also man erwartet da keine mustergültige Strafzumessung, die man jetzt vornehmen sollte. Das kann man bei dem Verfahrensstadium auch noch nicht machen, aber so grob eben. So, und das baut man eben auch grob wie eine Strafzumessung auf. Ich habe da mal ein Formulierungsbeispiel. Geht um fahrlässige Tötung. Also es gibt eine fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs. Also hinreichender Tatverdacht besteht insoweit. Und dann kann man zum Beispiel schreiben, die Anklage wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs ist gemäß 24/25 GVG an den Strafrichter beim Amtsgericht zu richten. Die Zuständigkeit des Schwurgerichts nach 74 Absatz 2 GVG ist vorliegend nicht begründet, weil die fahrlässige Tötung keine der dort genannten Katalogtaten ist. Da auch die Voraussetzung von 24 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 GVG nicht vorliegen, kommt es mithin auf die Rechtsfolgenerwartung an. Eine höhere Strafe als Freiheitsstrafe von 4 Jahren ist hier fernliegend, sodass gemäß 24 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 GVG Anklage zum Amtsgericht zu erheben ist. Beim Amtsgericht ist gemäß 25/28 GVG der Strafrichter zuständig für die Aburteilung von Vergehen, wenn die Straferwartung 2 Jahre Freiheitsstrafe nicht übersteigt. Eine Freiheitsstrafe von mehr als 2 Jahren ist hier kaum zu erwarten, zumal zugunsten des B seine Unbescholtenheit sowie der Umstand, dass er durch die Tat einen nahen Angehörigen verloren hat, erheblich strafmildernd zu berücksichtigen sind. Bei den Delikten handelt es sich auch um Vergehen, sodass die sachliche Zuständigkeit des Strafrichters begründet ist. Und dann Überleitung direkt zur örtlichen Zuständigkeit. Örtlich zuständig ist gemäß 7 Absatz 1, 8 Absatz 1 das Amtsgericht Oberhausen.
Genau, hier noch der Hinweis, bei der örtlichen Zuständigkeit sind wir immer nur in der STPO, da ist nichts mit der GVG.
Ja, kein einst STPO, sondern im Gegenteil, da sind wir bei den 7 bis 9 STPO und das ist relativ klar. Also 7 STPO regelt den Gerichtsstand des Tatortes, 8 STPO regelt den Gerichtsstand des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes und 9 den Gerichtsstand des Ergreifungsortes. Und die Staatsanwaltschaft kann innerhalb, wenn mehrere Gerichtsstände gegeben sind, kann nach pflichtgemäßen Ermessen entscheiden, wo sie Anklage erhebt. Üblich dürfte allerdings der Tatortgerichtsstand sein.
Genau, das ist das sogenannte Tatortprinzip. Wenn wir mehrere Zuständigkeiten haben, richten wir uns immer nach 7 STPO.
So viel dann zur örtlichen Zuständigkeit. Was wir noch nicht angesprochen haben, das kann man theoretisch auch schon beim Was ansprechen, ist vielleicht die Frage der Verbindung und Trennung. Das ist ja geregelt in der STPO auch ganz am Anfang in 2, 3 und 4 STPO. Da ist die Verbindung und Trennung von Strafsachen und der Begriff des Zusammenhangs geregelt. Also ich lese einmal den 3 STPO vor. Ein Zusammenhang ist vorhanden, wenn eine Person mehrerer Straftaten beschuldigt wird oder wenn bei einer Tat mehrere Personen als Täter, Teilnehmer oder der Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beschuldigt werden. Und das betrifft häufig die Situation, also wir haben einen Beschuldigten, der allerdings mehrerer Straftaten verdächtig ist, oder wir haben einfach mehrere Beschuldigte. Das sind so die beiden wichtigsten Konstellationen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wo gehe ich denn jetzt mit denen hin? Zunächst einmal ein terminologischer Hinweis, weil wir die ja zusammen alle in einem Aktenauszug haben. Also wir haben ja zum Beispiel mehrere Beschuldigte oder wir haben mehrere Straftaten. Wäre es jetzt verfehlt, irgendwie zu verfügen, die Verfahren miteinander zu verbinden? Weil das ist schon ein Ermittlungsverfahren, das eben geführt wird gegen mehrere Beschuldigte oder gegen einen Beschuldigten wegen mehrerer Taten. Oder das kann sich natürlich auch verbinden, gegen mehrere Beschuldigten wegen mehrerer Taten und so weiter und so fort. Also das ist verfehlt. Die einzige Frage, die sich stellen kann, wäre nämlich, wo gehe ich hin? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Konstellationen, je nachdem, ob wir über die sachliche Zuständigkeit oder über die örtliche Zuständigkeit nachdenken.
Genau, das ist zum Glück auch beides gesetzlich geregelt. Für die sachliche Zuständigkeit ist das im Paragraph 2 STPO geregelt und für die örtliche dann im 13 STPO. Der 2, der sagt uns ganz klar, wenn wir mehrere Beschuldigte zusammen anklagen, ist das höhere Gericht, also das Gericht, bei dem die höhere Straferwartung besteht, für beide Beschuldigte zuständig. Und bei Paragraph 13 sagt uns örtliche Zuständigkeit, hat man sozusagen wieder die freie Wahl. Wenn man für ein Gericht wählt, können da alle mit angeklagt werden und auch da gehen wir nach dem Tatort.
Ja, genau. Ich lese das einmal vor. Noch der 2 STPO, was du gerade gesagt hast, zusammenhängende Strafsachen, die einzeln zur Zuständigkeit von Gerichten verschiedener Ordnung gehören würden, können verbunden bei dem Gericht anhängig gemacht werden, dem die höhere Zuständigkeit beiwohnt. Also angenommen, wir haben einen Beschuldigten, den wir eigentlich eher beim Schöffengericht sehen und den anderen eher beim Landgericht, vor der großen Strafkammer, dann kann man das zusammen vor der großen Strafkammer am Landgericht anklagen. Und die Parallelnorm zur örtlichen Zuständigkeit, der 13, für zusammenhängende Strafsachen, die einzeln nach den Vorschriften der 7 bis 11 zur Zuständigkeit verschiedener Gerichte gehören würden, ist ein Gerichtsstand bei jedem Gericht begründet, das für eine der Strafsachen zuständig ist. Das heißt, wir zum Beispiel, wir haben einen Beschuldigten und der hat wir haben eine Zuständigkeit, also wir haben einen Beschuldigten, wir ermitteln gegen den wegen mehrerer Straftaten, wegen der einen Straftat besteht meinethalben ein Gerichtsstand am Amtsgericht Münster, wegen einer anderen Straftat besteht ein Gerichtsstand am Amtsgericht Dülmen, dann kann man die zusammen am Amtsgericht Münster oder am Amtsgericht Dülmen anklagen.
Ja, und dann Wahlrecht.
Sehr gut. Verbindung und vor allem Trennung ist vielleicht jetzt auch das richtige Stichwort, weil wir haben jetzt schon einiges an Holz hinter uns. Wir haben jetzt die beiden wichtigen Punkte, was und wo, also was mache ich, ne? Welche Reise nehme ich mir vor und wo mache ich die, wo gehen wir hin, haben wir damit abgearbeitet. Das ist, denke ich, eine gute Gelegenheit, um an dieser Stelle dann erstmal einen Punkt zu machen und sozusagen zu trennen, bevor wir uns dann in der kommenden Folge wieder verbinden, um die weiteren Punkte deines Schemas abzuarbeiten.
Alles klar.
Kurz zusammengefasst zu den wichtigsten Inhalten jetzt in dieser Folge, was kann man nochmal sagen? Die wichtigsten Tipps zum Was und Wo? Was würdest du sagen? Die drei wichtigsten Tipps wie zum Ende der letzten Folge?
Ja, so die drei wichtigsten Punkte, die man beherrschen muss, ist einmal der prozessuale Tatbegriff, um abzugrenzen zwischen 154, 154a. Dann muss man sich bei den Zuständigkeiten sicher sein, die sollte man im Schlaf beherrschen. Und die ganze Zeit gilt natürlich, möglichst nah am Gesetz mit Normbezug arbeiten. Paragraph 1 STPO nicht vergessen.
Ja, vielen Dank, Sophie. Dann zu Teil 1 des B-Gutachtens. Ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
Ja, Fortsetzung folgt, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und REFPOD ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
Tschüss.